Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem ersten Podcast zum Thema Bildende Kunst der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Paula Döpfner begrüßen dürfen hier. Ich selbst bin Hans-Jörg Clement, bin der Leiter der Kulturabteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung und freue mich sehr, dass wir heute mal über die Bildende Kunst sprechen werden, nachdem wir schon zwei Ausgaben uns mit der Literatur beschäftigt haben, ein Schwerpunktthema unserer Stiftung. Mit Norbert Hummelt und Markus Orts hat der Kollege Michael Braun ein wunderbares Gespräch geführt. Und ein ebenso wunderbares, da bin ich ganz sicher, liebe Paula, werden wir jetzt auch führen. Wir holen dich sozusagen von der Baustelle. Mhm. Wir sitzen hier jetzt ganz geschützt in einem Studio, aber holen dich von einer Baustelle, von einer Arbeit, die du gerade für uns in der Klingelhöfer Straße präsentierst. Ein Umzug eigentlich, wenn man genau will, gar nicht so sehr ein Aufbau, der natürlich auch, aber zunächst ist es ein Umzug, weil wir dich ja mehrere Monate in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüßt haben mit einer wunderbaren Installation. Einwand heißt sie, das ist eine Reihe der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo wir Künstler, die wir einmal gefördert haben und Künstlerinnen, die wir einmal gefördert haben, bitten, eine Wand zu bespielen, die immerhin 6x4 Meter groß ist. Mhm. Also ein Einwand nicht nur im Sinne von einer Wand, sondern auch von Intervention. Und da hast du schon ganz wunderbare Markierungen gesetzt. Und nun bist du umgezogen und jetzt ziehst du um in die Klingelhöfer Straße. Was hat es damit auf sich? Was sehen wir vor allem?
Das handelt sich um Arbeiten aus zerstörten Panzerglasscheiben aus dem Stadtraum, die also bei Nacht und Nebel eingeschlagen wurden, meistens aus Protest gegen Gentrifizierung oder so als Kapitalismuskritik. Das sind die Scheiben von Luxusimmobilien oder Banken. Und auf diesen Scheiben habe ich, die Scheiben habe ich bekommen, erstmal nachdem sie zerstört wurden von der Glaserei, die sie ausgetauscht hat. Und daraufhin habe ich auf den Scheiben mit Pigmenten, zum Teil auch mit gepressten Pflanzen und mit Lacken gearbeitet und so eben Bilder entwickelt, die jetzt eben entweder frei im Raum stehen oder an der Wand installiert sein können, wie wir das jetzt eben machen in der Klingelhöfer Straße. Und ich freue mich auch sehr darüber, über die Möglichkeit, also diese Einwand ist natürlich eine tolle Herausforderung in diesem Format, 4x6 Meter. Und jetzt aber so zu sehen, wie die Arbeiten in dem anderen Gebäude mit den großen Fenstern und dem Licht und Schatten da nochmal installiert werden, ist wirklich toll. Also ich freue mich wahnsinnig darüber, über diese Möglichkeit auch.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns. Der Ort spielt eine entscheidende Rolle. Wir haben ja nicht nur die Akademie bespielt mit dir und jetzt die Klingelhöfer Straße, sondern wir haben darüber auch einen anderen neuen Ort der Kunst gesucht, nämlich im Bipart am Gleisdreieck, einem szenigen Teil Berlins, in dem sehr viel geschieht. Auch da haben wir eine Arbeit von dir gezeigt, wie so ein kleinen Pavillon, ein Paravent, der auch mit Glasscheiben arbeitet. Wie wichtig ist dir der Ort der Kunst überhaupt? Sind das alles In-Situ-Arbeiten, also Arbeiten, die nur an diesem Ort funktionieren? Oder sind sie allgemeingültig und du benutzt den Ort, um irgendeine Botschaft zu transportieren?
Das Zweite, dass sie hoffentlich allgemeingültig sind und dann eben immer, würde ich sagen, im Dialog mit dem Raum nochmal neu installiert und neu gestellt werden. Das ist also darüber, glaube ich, dann so der Unterschied der Arbeiten stattfindet, dass sie ja eine ganz andere Wirkung haben, ne? Je nachdem, wie hoch die Decke ist, wie groß ein Raum ist, ob er jetzt ganz weiß ist oder da ganz viel anderes passiert. Manchmal muss man auch, also ich arbeite ja zum Beispiel auch viel mit Installationen aus Sträuchern. Das funktioniert im Innenraum immer total gut und ist an sich dann schon irgendwie aussagekräftig. Ich wurde mal eingeladen, sowas draußen, also in so einer Waldsituation zu zeigen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil es eben kein Kontrast entstanden ist. Und dann haben wir uns entschlossen und haben ganz viele zerstörte Scheiben da noch reingeholt. Und so wurde es dann total spannend, also wie diese Sträucherstrukturen dann mit dem gebrochenen Licht auf den Scheiben wieder dann im Wechsel standen, das war dann richtig gut. Und so muss man, glaube ich, manchmal dann auch offen sein, die Arbeiten vielleicht anzupassen oder Ja.
Also offen sein musst du ganz bestimmt. Das führt mich gleich zu der nächsten Frage, nämlich, dass du ja ein sehr, sehr vielfältiges, formales Vokabular wählst und in sehr unterschiedlichen Medien arbeitest und Disziplinen, Zeichnung, Skulptur, Objekt, Installation, Performance. Wie kommt es zur Entscheidung bei einer Arbeit, für welche Disziplin du dich dann tatsächlich aussprichst?
Also ich gehe immer so von der Zeichnung aus. Ich mache ja auch sehr viele Zeichnungen. Vielleicht sage ich noch mal kurz was zu den Zeichnungen. Die bestehen eben alle aus ganz kleiner Schrift. Ja, winzig klein, 1 Millimeter Durchmesser auf japanischem Gampi-Papier. Das ist so hauchdünn, eigentlich wie so ein, ja, fast wie so eine Haut oder wie so ein Feder. Was ganz luftig, leichtes, transparentes. Darüber schreibe ich diese Textlinien, die auf Skizzen basieren, die ich an der Charité mache, bei Hirnoperationen als Beisitzerin, ebenso wie auch bei Obduktionen oder beim Mikroskopieren oder auch im Museum, im Medizinhistorischen Museum. Und darauf basieren also erstmal die Skizzen, aus denen dann die Zeichnungen hervorgehen und auch die Arbeiten aus Glas sich entwickeln. Mich interessieren dann diese Strukturen sehr, die sich also im Neuronalen finden, ebenso wie auch bei einem Baum oder wie bei einer gebrochenen Glasscherbe oder dem Verlauf von Farbe. Und eigentlich geht es mir immer darum, diese Strukturen wiederzufinden, wieder zu transportieren.
Also eine sehr enge Verzahnung zwischen Inhalt und formaler Lösung.
Das würde ich sagen. An den Zeichnungen ist eben die Literatur oder Text der Ausgangspunkt. Da arbeite ich ja jetzt seit einigen Jahren mit dem Istanbul-Protokoll in einem medizinischen Handbuch zur Erfassung und Dokumentation von Folter. Darüber, das habe ich ja bei euch auch schon vorgestellt, wo es eben darum ging, für Ärzte und Anwälte auch die Möglichkeit zu erschaffen, also Folter zu erkennen und so zu belegen, dass die Beweise eben gerichtlich verwendbar sind, um so eben den Opfern von Folter im besten Fall helfen zu können.
Da muss ich dich jetzt unterbrechen, ja. Paula, weil das ist schon so komplex und so unglaublich und wahrscheinlich irrsinnig überraschend für die Zuhörer, die noch nicht so vertraut sind mit deiner Arbeit. Gut. Aber ich will trotzdem da ansetzen. Du hast es so ganz beiläufig schon gesagt, dass inhaltliche Themen aus den Neurowissenschaften, der Politik, der Literatur und der Medizin kommen, das sind Themen, die eher sehr schwer sind und komplex. Die ästhetische Auflösung, aber ganz delikat und ephemer. Man hat fast den Eindruck, die Arbeiten verschwinden im Prozess des Entstehens schon wieder. Von einer Leichtigkeit und einer ganz tollen Fragilität, die aber gerade bei den Glasscheiben, über die du ja gesprochen hast, auch was Zerstörerisches und Verletzendes haben. Dieses Hin- und Herschwanken zwischen dieser Schwere, der Komplexität und der Leichtigkeit dieser wunderbar ästhetischen Auflösung scheint irgendwie ein Kriterium deiner Arbeit zu sein, diese Ambivalenz. Ist das richtig?
Ja, das ist genau richtig. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also in den Arbeiten ist es eben, auf Papier ist es eben Text, wo ich von ausgehe. In den Glasarbeiten, die basieren ganz viel auch auf Malerei, also wirklich auf kunsthistorischen Vorlagen. Jetzt habe ich mich ja mit Giotto ganz viel beschäftigt. Es gibt auch Arbeiten, die auf Bruegel zurückgehen. Und so, glaube ich, gibt es dann immer Themen, an denen ich mich so abarbeite. Ja, das Medizinische ist auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt und Ausgangspunkt für viele Arbeiten. Ich will das immer so verbinden. Also das macht ja irgendwie auch so unseren Alltag aus. Ne? Also diese Schwierigkeit, die das Leben an sich hat, genau wie auch diese unglaubliche Leichtigkeit oder das Glück überhaupt, am Leben zu sein. Und das versuche ich irgendwie, mich dann daran abzuarbeiten, würde ich sagen.
Also trotzdem, mir geht es so, dass die erste Reaktion eine Faszination ist. Und auch eine Verstörung ist, das muss ich schon sagen, bei allem Sinn für die Ästhetik und die wunderbare Schönheit dieser Arbeiten. Ich meine, Hirnoperationen, Menschenrechtserklärungen zu Folter und Gewalt, das sind ja schwere Themen. Wie schaffst du es da, ich sag mal, die Distanz zu wahren, dass du nicht emotional aufgefressen wirst oder das Ganze gefühlig wird oder didaktisch wird in seinem gesellschaftspolitischen Anspruch? Braucht man Distanz oder hast andere Mechanismen, die da einsetzen, um sozusagen wie so einen Filter durchlaufen zu lassen, damit es nicht zu gefühlig wird.
Ich finde es schon schwierig. Also ich glaube jetzt bei den Themen geht es oft, weil es so abstrahiert ist. Aber jetzt gerade beschäftige ich mich mit einem furchtbaren Thema, also mit Kindern, die in Auschwitz waren. Und das halte ich eigentlich kaum mehr aus. Also
da, wie kommst du auf das Thema?
Ich finde es unglaublich wichtig, vor allen Dingen jetzt, wo ja diese Kinder auch wirklich alte Menschen sind, die leider ja nach und nach eben sterben und nicht mehr als Zeitzeuge ja nicht mehr über das sprechen können, das Furchtbare, was passiert ist. Und ich glaube, darum finde ich den Zeitpunkt jetzt so unglaublich wichtig, da anzuknüpfen und zu sagen, nee, das ist passiert und es war furchtbar. Und da, also wenn es dann so um wirklich menschliche Schicksale geht, ist es wirklich schwer. Da muss ich mir jetzt auch einen Mechanismus, glaube ich, noch suchen, um das überhaupt auszuhalten. Bei den medizinischen Sachen geht es, weil es ja sehr abstrakt ist. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer OP am Gehirn dabei bin, weiß ich ja überhaupt nicht, was für eine Person das ist. Und das ist auch vollkommen anonym und man sieht den Menschen ja nicht mal direkt. Und so, glaube ich, lässt sich das so verkraften.
Die Einflüsse sind vielfältig und man stellt sich vor, dass wenn du nicht praktisch arbeitest, ständig irgendwie dein Hirn malträtierst mit irgendwelchen neuen intellektuellen Futter. Ich frage mich, wie das aussehen kann bei der Literatur. Du hast eine starke Affinität zur Literatur. Ja. Robert Musil spielt eine konkrete Rolle in einer Serie deiner Arbeit. Mhm. Dein Mann ist Schriftsteller. Mhm. Wieso schreibt Paula Döpfner kein poetisches Wort oder tut sie das?
Also ich habe, als ich so jugendlich war oder so, da habe ich wirklich alles verfolgt, also gemalt, gezeichnet, aber auch geschrieben und Musik gemacht. Und ich glaube, das kam so mit dem Ende der Schule, dass ich dann dachte, ich würde mich gerne auf irgendwas konzentrieren, damit es auch wirklich gut wird und sich nicht so zerfasert. Es ist ja dann schon schwer genug, irgendwie zu einer Aussage zu kommen, irgendwas zu machen, was so einen Ansatz von einer Substanz oder so hat. Und ich glaube, darum habe ich dann versucht, mich so darauf zu konzentrieren. Und dann aber weiterhin, ich habe ja auch als Gasthörerin sogar noch Komposition studiert und lese eben ganz viel Prosa auch und auch Dichtung und versuche das, also mir so irgendwie wieder reinzuholen in mein Leben und auch in meine Arbeit.
Und Arbeit auch an, sie vibriert förmlich. Und das Wunderbare ist, dass es natürlich hilfreich ist, wenn man diese Informationen von dir bekommt. Mhm. Vielen Dank dafür auch.
So gerne.
Aber manchmal denke ich, ist es vielleicht auch, vielleicht verstellt es dann auch die Sicht des Betrachters, das Unverkrampfte.
Ja.
Und dazu laden deine Arbeiten eben auch ein zu diesem unverkrampften Zugang. Und man darf das alles wissen, man muss es aber nicht wissen, um die Arbeiten zu verstehen.
Das ist mir auch ganz wichtig, dass man das gar nicht wissen muss. Also es geht mir auch selber als Betrachterin so, dass ich dann gerne auch Arbeiten habe, die auch so erstmal wirken, Vielleicht sage ich noch mal was zu den Glasscheiben, die jetzt hier installiert werden. Das sind Arbeiten verschiedener Formate, also vom kleinen Format bis hin zu über 2 Meter Höhe in der Breite, die größeren um 1 Meter. Sie bestehen aus Panzerglasscheiben, die im Stadtraum zerstört wurden, also Sprünge aufweisen, die eben so auseinander, also von einem Einschlagloch durch eine Zerstörung passiert ist, fasert das aus, das Glas, und da es sich um Panzerglas handelt, springt es, aber geht nie ganz kaputt. Das ist eben das Tolle an diesem Material, dass es, ja, wie ich finde, eben so nervenzellenartige Sprünge aufweist, ohne jemals wirklich kaputt zu gehen. Auf diesen Scheiben arbeite ich mit Pigmenten, mit zum Teil sehr stark farbigen Pigmenten, Lack und zum Teil auch mit gepressten Pflanzen. Die Farbe kann an dem Glas runterlaufen oder auch als Form sichtbar sein. Die Arbeiten werden dann an der Wand installiert, mit Abstand zur Wand, sodass das Licht darauf fällt und je nach Lichteinfall auch ein Schatten dahinter an der Wand sich bildet.
Du lebst nicht nur in Berlin, sondern du lebst auch in Rom. Mhm. Studiert hast du auch in London.
Mhm.
Übrigens sollte man verweisen, nicht nur bei London, aber UdK. Rebecca Horn ist die Lehrerin. Dann du warst Meisterschülerin bei ihr.
Ja.
Vielleicht bevor ich auf Rom komme, noch mal ganz kurz zu Rebecca Horn, eine prominente Lehrerin.
Ja.
Die Standardfrage, die wir Kuratoren immer stellen den Künstlern, ist dann, wie stark ist der Einfluss der seiner prominenten Figur? Ja. Schwimmt man sich frei? Wird man dazu aufgefordert, eigene Wege zu gehen oder wird man vereinnahmt? Wie war das bei dir? Gewisse Parallelen, gerade dieses zarte, filigrane und die Zerstörung, sieht man sicherlich auch bei Rebecca Hall.
Ja, also da war sie ein wirklich großes Vorbild für mich, oder ist es ja auch immer noch. Das, finde ich, schafft ja keine Künstlerin so grandios wie sie. Also dieses unglaublich Zarte mit sowas Brutalem zu verbinden, schwere Themen mit so einer Schönheit und Leichtigkeit, also ganz, ganz wichtig für mich als Einfluss. Und gleichzeitig hat sie aber nie irgendwie so dazu eingeladen, dass man sie imitiert oder so. Mhm. Da glaube ich, gibt es manche Professoren, die das dann irgendwie so eine Art Schule oder so kreieren wollen, so war sie nie. Also er konnte ganz sensibel gucken, wo will die Künstlerin, der Künstler hin und das dann so einen so in die Ecke so oder, oder in die Richtung so schieben.
Hätte mich jetzt auch gewundert, weil deine Arbeit sich ja auch in den Anfängen dadurch auszeichnet, dass sie schon eine ganz eigene Handschrift haben.
Also sie war unglaublich toll und unglaublich intensiv als, als Professorin. Und in London fand ich das aber auch ganz gut, weil da hat man ja gar nicht einen Professor, sondern viele. Also es ist da irgendwie so alles so ein bisschen so organischer und das fand ich auch einen also sehr guten Einfluss für mich. Und natürlich auch die tollen Museen und so.
Berlin, London, Rom. Ja. Das klingt so wie die drei Stationen einer Luxusmarke. Rom, was hat dich an Rom gereizt? Das erstaunt doch ein bisschen, weil Rom ja eigentlich nicht wirklich eine zeitgenössische Szene hat. Du hast ja schon angedeutet, Giotto und so weiter. Mhm. Es gibt kunstgeschichtliches Interesse von dir. War das mit ausschlaggebend, nach Rom zu ziehen oder
auf
der Rückzug?
Auf jeden Fall beides zusammen. Also ich glaube, das ist so, wenn man so einmal so Feuer gefangen hat bei Rom, dann lässt einen das nicht mehr los. Dann ist man, glaube ich, fast wie süchtig nach diesem wahnsinnigen Licht und dass es auch nur in Rom gibt. Also schon ein bisschen weiter südlich und nördlich ist es gar nicht mehr, dieses goldene Licht. Und das hat sowas, ich würde fast sagen, Verwunschenes oder so, dass ich da eben so ich als auch mein Mann da sehr gut in Ruhe arbeiten können, ohne so, hier ist immer so viel los, dass es dann manchmal auch schwer ist, diese Ruhe zu finden, die man eben braucht, wenn man, glaube ich, viel arbeiten will. Das geht da sehr gut. Und dann auch die kunsthistorischen Möglichkeiten, die sich eröffnen. Ich habe ja eben dieser Musearbeit mich beschäftigt mit dem jüngsten Gericht, dem Fresko von Michelangelo und war da immer also um 7 Uhr morgens, dann kann man sich so Tickets kaufen, ab und zu sind die nur verfügbar, um in die Sixtinische Kapelle zu gehen und da ist man dann immer alleine und kann so in Ruhe zeichnen. Sowas ist ganz toll, auch Märtyrer-Szenen, mit denen ich mich da gerade sehr viel beschäftige, jetzt in Bezug nochmal auf dieses Istanbul-Protokoll, dieses Thema mit Gewalt und Folter und so gibt's da ganz viele Sachen, auf denen ich aufbauen kann. Aber auch der Baum der Pinie. Also ich arbeite schon seit längerem mit dem Dichter Durst Grünbein an einem Buch über die Pinie von Rom. Und das ist ein unglaublich faszinierender Baum, der auch wie so eine riesige Nervenzelle sehr beeindruckend ist.
Du hast jetzt im Zusammenhang mit Rom das Licht erwähnt, die Farben erwähnt, das Gold erwähnt. Das führt mich zu einem Projekt, an dem du auch arbeitest, gerade bei uns im Hof der Adenauer Stiftung, mit Stein. Kannst du das nochmal beschreiben und sagen, wo auch der Zusammenhang besteht zwischen der Arbeit, die wir jetzt experimentell uns zunächst mal anschauen und mit der wir uns vertraut machen, und der Arbeit, die tatsächlich im Foyer hängen wird?
Beides geht zurück auf meine Studien an der Charité. Die Formen basieren auf Hirnscans, auf auch Beobachtungen vom Gehirn, die ich versuche eben einmal im Bild, einmal im Objekt wiederzugeben und aufzunehmen. Die Farbaufteilungen basieren ebenso auf diesen Hirnaufzeichnungen. Dann gibt's aber auch diese kunsthistorische Ebene, die mir immer ganz wichtig ist, dass wir versucht haben, eben Farben zu mischen, die in Fresken von Giotto vorkommen und diese Farbigkeit dann wiederzugeben, sowohl in den, ich sag jetzt mal, Malereien, also den Glasmalereien, als auch in den Lavasteinen, die jetzt im Hof zu sehen sind. Die Steine kommen von den etruskischen Vulkanen, also haben dadurch eben so eine starke Verbindung zu Rom. Sie sind gleich aus der Nähe von Rom und sind fast leben irgendwie noch mit diesen ganzen Durchwucherungen, Löchern. Diese, finde ich, wirken sie so ganz lebendig.
Was die Oberflächen sind sehr unterschiedlich, teilweise grobporig, teilweise ganz eng, kompakt.
Einige kommen hier aus der Eifel, also aus dem Vulkangebiet, und das, so verbindet sich das vielleicht auch so, wie es in meinem Leben so zwischen Berlin und Rom ist, verbinden sich da also Lazio und die Eifel in diesen Vulkansteinen. Die einen aus der Eifel sind eben ganz dicht und dunkel auch, die anderen sehr, sehr leicht.
Ja. Enorme Farbintensität und man spürt eben auch, dass das Licht eine wichtige Rolle spielt, je nachdem, wie es auffällt.
Das kommt dann, glaube ich, ganz automatisch.
Ja. Paula, uns ist deutlich geworden in dem Gespräch, dass gesellschaftspolitische Fragestellungen bei dir ganz selbstverständlich und vielleicht nicht explizit, aber ganz selbstverständlich unterkommen. Doch auch explizit natürlich bei dem Folterprotokoll unter anderem. Es gibt mehr als in den vergangenen Monaten und Jahren wieder eine Diskussion um den politischen Künstler und den Auftrag, den er hat. Das wird sehr unterschiedlich beurteilt, vor allem wenn es um reine politische Äußerungen geht, die nicht künstlerisch gebrochen und umgesetzt sind. Beobachtest du diese Diskussion und hast du dich da selbst irgendwie verortet? Würdest du dich als politische Künstlerin bezeichnen?
Ja, ich habe immer als Vorbild da so ein schönes Zitat von Michael Schumacher, der gesagt hat, ich fahre immer mein eigenes Rennen. Das hat er mal vor Jahren in einem Interview gesagt, als er noch ganz noch nicht so ein Weltstar war. Und das finde ich ein super gutes Zitat und habe ich mir immer zu Herzen genommen, einfach nur meinen eigenen Weg zu gehen. Ich kann damit gar nichts anfangen, irgendwie andere Künstler schlecht zu machen oder so, oder mich da irgendwie zwanghaft irgendwo einordnen zu müssen. Ich versuche immer so sehr wie möglich bei dem zu bleiben, was mich so interessiert, würde ich sagen. Und da sind natürlich so politische Themen unglaublich wichtig, weil ich der Überzeugung bin, kein Mensch sollte jemals Leid erfahren müssen. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Aber ich würde nicht sagen, dass deshalb Kunst irgendwie didaktisch so oder so sein muss. Ich persönlich kann mit didaktischer Kunst nicht so viel anfangen, aber ich finde auch, dass es jedem überlassen ist, es so zu machen, wie er möchte oder wie.
Deshalb haben wir dich natürlich auch eingeladen, mit uns zusammenzuarbeiten und auch dir ein Stipendium zugesprochen, weil du das eben genau nicht machst. Didaktische Kunst funktioniert nie. Das ist immer ganz fatal, sondern die Themen müssen natürlich gebrochen, reflektiert, gespiegelt und transformiert werden. Nur so funktioniert das. Ich glaube, es rührt ein bisschen daher, dass man auch in der Literatur sehr lange auf diesen Wenderoman gehofft hat, was natürlich auch so nicht abrufbar war. Und jetzt gibt es irgendwie so eine merkwürdige Tendenz, dass man sagt, die bildenden Künstler müssen sich in irgendeiner Form zu diesem Krieg in der Ukraine äußern in ihrer Arbeit. Und ich glaube, das geht nicht auf und das wollen wir eigentlich auch nicht, weil der Künstler und die Künstlerin eben doch andere qualitativ sozusagen andere Möglichkeiten haben, die wir Normalsterbliche nicht haben. Und es ist auch ein Grund dafür, warum die Stiftung sich überhaupt mit der Kultur so intensiv beschäftigt, weil wir eben der Meinung sind, dass die politische Bildung ohne kulturelle Bildung gar nicht sein kann. Also insofern lernen wir von euch und deshalb sind wir ganz dankbar, dass wir die Möglichkeit haben zu solchen Zusammenarbeiten und Kooperationen. Also das ist eine große Freude für uns. Abschließend vielleicht die Frage, was wäre dir die schönste Reaktion eines Betrachters, der, wenn die Arbeit aufgebaut ist in der Konrad-Adenauer-Stiftung, sich darauf einlässt, diese fast begehbare Arbeit zu betreten, zu schauen? Was wäre das Schönste, wenn dieser Besucher oder diese Besucherin käme und sagte, Frau Töpfner, ich bin ganz begeistert, weil...
Oh, das ist jetzt wirklich schwer, weil ich muss zugeben, dass ich mich auch davon eigentlich gelöst habe, weil ich glaube, sonst setzt man sich selber so unter Druck. Irgendwie habe ich mich, glaube ich, ein bisschen davon gelöst, ob es jemandem gefällt oder nicht gefällt. Das muss man, glaube ich, machen, sonst wird man verrückt. Aber bei allen kann es sowieso nie gefallen. Ich habe schon starke Reaktionen auf meine Arbeiten gehabt, bis hin zu, dass Menschen geweint haben, was sie so berührt hat. Das ist natürlich toll. Ich finde Komplimente von Handwerkern auch immer unglaublich gut, weil die oft sehr streng sind und dann genau gucken, hat sie handwerklich alles gut gemacht. Ja. Also das bedeutet mir immer sehr viel, glaube ich, wenn jemand sagt, das ist handwerklich gut. Sonst, es ist wirklich schwer zu sagen.
Ja, das ist doch ganz gut.
Wenn es irgendjemandem irgendwas gibt, ist es ja immer ein Geschenk. Ne? Das ist ja immer toll, egal wie jetzt. Ja, ich finde das da auch wichtig, dass es jeder eigentlich frei...
Ja, und ich glaube, Hauptsache es gibt eine Reaktion und die kann annehmend oder abwehrend sein. Das, glaube ich, ist ganz egal. Das muss auch ein Künstler und eine Künstlerin aushalten können. Das, denke ich, ist schon auch wichtig. Ja. Ich sage mal, es darf nur nicht behauptet werden, das ist Kunst und das ist nicht Kunst. Das muss man denen überlassen, die sich damit beschäftigen.
Finde ich auch, ne? Das wollte ich auch nochmal zu dem sagen. Ich finde auch, nur weil ich jetzt selber nicht mag, wenn jemand didaktisch arbeitet, ist es ja jedem selbst überlassen. Ja. Und da können ja auch tolle Sachen entstehen. Also ich glaube, es ist nur schwierig, wenn man immer alles so fanatisch einordnen will oder so. Ja. Es ist ja gerade das Tolle an Kunst, dass es so frei ist.
Genau, Kunst ist frei. Das ist übrigens im Grundgesetz verankert. Und das ist auch ganz wichtig für die tägliche Arbeit der Künstler und Künstlerinnen und auch deren, die Ausstellungen machen. Bewahre dir das alles, liebe Paula. Wir wünschen dir viel Erfolg für die Ausstellung, die wir jetzt bald sehen werden. Und das war unser erster Podcast zum Thema Bildende Kunst. Es wird nicht der letzte sein, ganz bestimmt nicht. Danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung.
Bye bye.
Bye bye.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.